Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Sonja Meschkat.
Das war heute Nachmittag, so gegen 20 nach 2.
Ich werde mich nicht um eine Kanzlerkandidatur bewerben. Parteivorsitz und Kanzlerkandidatur müssen aus meiner Sicht am Ende aber in einer Hand liegen. Und deswegen werde ich so lange Parteivorsitzende bleiben, bis die Entscheidung über die Kanzlerkandidatur getroffen ist und dann das Parteiamt in die entsprechende Hände abgeben, wenn dies die Delegierten auf einem Parteitag genauso sehen.
Heute Nachmittag hat sie es offiziell gesagt auf einer kurzen Pressekonferenz. Der Rücktritt von Annegret Kramp-Karrenbauer. Das ist unser Thema im frischen Podcast vom Update heute am Montag, den 10. Februar. Was es jetzt heißt, dieser Rücktritt, dazu holen wir uns eine Einordnung von unserer Korrespondentin aus Berlin, Katharina Hamberger. Und wir sprechen mit zwei Menschen aus der CDU, wie denn jetzt die Richtung der Partei aussehen könnte. Der eine sieht sie ganz klar konservativ, diese Ausrichtung. Die andere wünscht sich vor allen Dingen, dass die Partei jetzt zusammensteht. Außerdem geht es bei uns in der kommenden halben Stunde um Brüste. Ja, viele Frauen sind laut einer aktuellen Studie unzufrieden mit ihren Brüsten. Und das ist schade, weil Brüste an sich sind ja eine gute und eine sehr schöne Sache. Ich glaube, da sind wir uns alle einig, ne? Die Soziologin und Genderforscherin Paula Irene Villa-Braslavski, die ordnet das Ganze mal für uns ein.
Also es ist sozusagen am Frauenkörper immer etwas zu groß, zu klein, zu dick, zu dünn, zu schwabbelig, zu fest.
Und da sind wir dann schon beim Kern der Sache. Warum ist das so? Und wie kommen wir davon weg, uns ständig abzugleichen und zu einem Ideal hinterherzurennen? Wir haben nicht nur die Fragen, sondern auch die Antworten. Ihr hört zu, das ist schön.
Deutschlandfunk Nova.
Die Trennung von Kanzlerschaft und Parteivorsitz, die offene Frage der Kanzlerkandidatur schwächt die CDU in einer Phase in der Politik in Deutschland, in der dieses System und in der Deutschland auf eine starke CDU angewiesen ist.
Annegret Kramp-Karrenbauer will den CDU-Vorsitz abgeben, weil, so hat sie das unter anderem begründet heute, sie eben überzeugt ist, dass Vorsitz und Kanzlerschaft in der CDU zusammengehören. Was da heute los gewesen ist in der CDU-Parteizentrale, aktuelle Infos bekommt ihr jetzt von Katharina Hamberger aus unserem Hauptstadtstudio. Katharina, also diese Trennung von Kanzlerschaft und Parteivorsitz geht nicht, sagt Kramp-Karrenbauer. Zieht das so als einzige Begründung für den Rücktritt?
Nee, ich glaube, das darf man nicht als einzige Begründung sehen. Sie hat das ja heute auch noch mal so ein bisschen angedeutet, indem sie betont hat, dass sie sich stark abgrenzt von AfD und auch von Linkspartei, also dass es mit beiden keine Zusammenarbeit geben wird. Und aus dem Präsidium heute Vormittag, wo sie das verkündet hat, ist rausgedrungen, dass sie gesagt hätte, da gäbe es bei dem einen oder anderen in der CDU ungeklärte Verhältnisse eben zur Linkspartei und zur AfD. Man kann das so deuten, dass sie hier sieht, dass man sie nicht unterstützt hat und dass sie festgestellt hat, dass ihr eben in der Breite der Partei dann doch die Unterstützung fehlt. Insgesamt scheint diese ganze Debatte nur ein, na, wie sagt man sprichwörtlich, der Tropfen gewesen zu sein, der das fast zum Überlaufen gebracht hat, weil sie selbst auch gesagt hat, sie hat schon länger über diesen Entschluss nachgedacht.
Und jetzt kommt der große Moment von Friedrich Merz. Oder wer bringt sich da noch ins Spiel?
Ja, also es ist davon auszugehen, dass Friedrich Merz nicht so zurückhaltend bleiben wird, wie er jetzt tut, sondern dass da sicher nochmal was kommt und er seinen Hut in den Ring wirft. Der hat ja auch schon angekündigt, dass er mehr Zeit für die Politik verwenden will. Es sind aber auch noch andere Namen, die genannt werden. Also da ist zum Beispiel Armin Laschet, der es auch nicht für Dauer ausgeschlossen hat, dass er nochmal CDU-Vorsitzender oder Kanzler wird. Auch Jens Spahn, glaube ich, darf man nicht unterschätzen. Der hat sich ja damals auch um das Amt des Parteivorsitzenden beworben, als sich dann Kramp-Karrenbauer durchgesetzt hat. Entsprechend könnte es sein, dass der auch nochmal auf die Bildfläche tritt. Und um den Reigen der Männer abzuschließen, denn eine Frau ist leider nicht in Sicht, wird ja auch immer wieder Markus Söder gehandelt als neuer, zumindest Kanzlerkandidat, Parteivorsitzender kann er ja nicht werden, der CDU. Aber der hat gerade in einem Interview mit dem Bayerischen Rundfunk gesagt, sein Platz ist in München und bleibt auch in München. Also der dürfte raus sein.
Wie soll denn dieser neue Parteivorsitz dann gefunden werden?
Ja, das ist tatsächlich noch nicht so ganz klar, dieses Prozedere. Was wir wissen, ist, dass Annegret Kramp-Karrenbauer eben noch nicht ihr Parteiamt oder ihr Parteivorsitz sofort abgibt, sondern diesen Prozess, wie sie selber sagt, von vorne führen möchte. Sie möchte da sozusagen Kanzlerkandidatur und Parteivorsitz in einem auf einem Parteitag entscheiden lassen. Im Moment gibt es einen Parteitag im Dezember. Dass der weiter bleibt, ist eher unwahrscheinlich, sondern man geht davon aus, dass das wahrscheinlich schon früher stattfindet, dass es einen Sonderparteitag geben wird. Wie das bis dahin aussieht, das wiederum wissen wir noch nicht. Wird es eine Regionalkonferenz geben, wie es das schon gab, als Annegret Kramp-Karrenbauer gewählt worden ist? Oder wird man einen anderen Prozess finden? Was Kramp-Karrenbauer, auch Markus Söder ausgeschlossen haben, sind sowas wie eine Urwahl oder eine Mitgliederbeteiligung. Kramp-Karrenbauer verweist auf den Parteitagsbeschluss vom letzten November, wo sich der Parteitag dagegen ausgesprochen hat. Markus Söder wiederum sagt natürlich aus CSU-Sicht, also zumindest beim Kanzlerkandidaten müssen wir ja auch noch mitreden. Und da wäre eine Urwahl dann etwas schwierig.
Katharina, noch kurz deine Einschätzung. Dieser Rücktritt, was bedeutet das für die CDU? Es wird ja jetzt immer wieder gesprochen davon, dass die Partei ihre Richtung finden muss. Aber was heißt das konkret?
Naja, das heißt, im Endeffekt steht dahinter auch die Frage, was wird ein neuer Parteivorsitzender oder eine neue Parteivorsitzende, in welche Richtung wird der oder diejenige gehen? Werden die Konservativen, die sich immer beschweren, dass sie unter der Merkel-Ära zu wenig eingebunden worden sind, wieder stärker in den Vordergrund treten? Wird es jemand sein, der vielleicht dann doch eben diesen Weg von Angela Merkel und Annegret Kramp-Karrenbauer weitergeht? Oder, und das wäre wahrscheinlich für die CDU das Beste, ist es jemand, der vielleicht alle Richtungen bedienen kann oder zumindest ein Personaltableau mitbringt, über das dann alle Richtungen abgedeckt werden?
Katharina Hamberger mit aktuellen Infos zur Rücktrittserklärung von Annegret Kramp-Karrenbauer. In welche Richtung sich die Partei jetzt entwickeln sollte, das habe ich mal durchgespielt mit zwei CDU-Mitgliedern, und Eva Keldenich ist 33, sie ist die Geschäftsführerin der jungen Gruppe der CDU-CSU und sie wird dann wohl in ein paar Monaten einen neuen Parteichef haben. Frau Keldenich, was sind eigentlich Ihre ersten Gedanken gewesen, nachdem Sie heute davon erfahren haben?
Ja, ich habe als erstes tatsächlich an den Tag denken müssen, als Angela Merkel angekündigt hat, vom Parteivorsitz zurückzutreten. Das war auch so ein Tag, an dem man erstmal durchgeatmet hat und alles offen ist. Und so ging es mir dann heute Morgen auch, dass ich dachte, ja, alles ist wieder offen.
Also einmal eingeatmet, einmal ausgeatmet. Welche Gedanken hatten Sie danach?
Tja, dass ich nicht damit gerechnet hätte, dass es jetzt doch so schnell geht. Der Druck war ja schon da, spürbar, auch in den letzten Tagen natürlich nochmal gewachsen. Aber ich war dann doch überrascht.
Können Sie diesen Schritt denn verstehen? Können Sie das nachvollziehen?
Ja, ich kann das schon nachvollziehen. Dadurch, dass der Druck dann eben doch sehr groß war, kann ich das schon nachvollziehen, dass sie da jetzt Konsequenzen gezogen hat.
Sie haben mal bei uns im Interview gesagt, Frau Keldenich, die SPD ist nur mit sich selbst beschäftigt. Vor dem Problem steht die CDU im Moment allerdings auch.
Ja, also da muss man tatsächlich ehrlich sein. Da haben Sie vollkommen recht. Da droht uns also eine ähnliche Gefahr. Und dessen sind wir uns auch bewusst. Und ich denke, dass wir doch 2018 eben nach dem Rückzug von Angela Merkel oder Teilrückzug gezeigt haben, dass wir in der Lage sind, nach so einer offenen Frage dann doch auch einen geordneten Prozess zu führen, in dem wir die Partei am Ende auch in den Mittelpunkt stellen. Und meine Hoffnung ist, dass uns das jetzt in der Zeit, die vor uns liegt, auch gelingen wird.
Wenn Sie jetzt schon den Prozess ansprechen, im Endeffekt ist ja alles erstmal darauf zurückzuführen, auf die Wahl in Thüringen. Die hat ja gezeigt, dass es jetzt eben auch um die Richtung geht. Also wo sehen Sie da Ihre Partei? Wo sehen Sie die CDU? Wofür steht sie für Sie?
Also die CDU steht für mich da, wo sie immer stand und weswegen ich auch überzeugtes Mitglied bin. Also wir sind die größte Volkspartei, die für das ganze Land stehen, jung und alt, Stadt und Land, Ost, West, Nord, Süd. Wir sind die Partei von Helmut Kohl, der Demokratie. Wir sind die Partei Europas und der Wiedervereinigung. Und damit ist im Prinzip auch klar, Ränder am rechten sowie am linken Rand in der politischen Landschaft sind für uns nicht vereinbar mit unserer Identität und unseren Positionen.
Das heißt, die Abgrenzung in Richtung AfD und auch in Richtung Linke, das hat Kramp-Karrenbauer heute in ihrer Pressekonferenz eben zu ihrem Rücktritt auch noch mal erklärt, dass das eben bleiben wird. Gibt es noch weitere Werte, die für Sie wichtig sind, wo Sie sagen, als CDU-Mitglied, da müssen wir jetzt mehr drauf achten, da müssen wir mehr den Fokus drauf legen?
Also ich denke, dass diese genannten Fragen, also die Partei Europas insbesondere, glaube ich, etwas ganz Wichtiges ist. Frankreich, sage ich mal, wartet da auch schon länger auf unsere Antworten und unsere Mitführung. Und da können wir es uns auch nicht erlauben, als größte Partei des größten Landes Europas da eine Führungsvakanz zu haben, sondern müssen da wirklich vorangehen in dieser Frage und darüber hinaus natürlich in Dingen wie Digitalisierung. Das ist insbesondere uns als Jungen wichtig in der Partei, dass wir da zeigen, wir gehen mit der Zeit und wir müssen da auch Antworten finden auf sehr drängende Fragen, künstliche Intelligenz und viel, viel mehr. Wie fördern wir Startups und Innovationen in unserem Land? Das ist, denke ich, alles wichtig, worum wir uns auch jetzt kümmern müssen und nicht so lange mit Personalfragen.
Wir sprechen hier gleich in Deutschlandfunk Nova auch noch mit Diego Fasnacht, auch CDU-Mitglied und zusätzlich noch in der Werteunion. Er findet, die CDU hat ihre Werte verkauft, ihm fehlt das Konservative. Wie sehen Sie das?
Also das ist seine berechtigte Position natürlich, aber die Werteunion ist nach wie vor keine offizielle Vereinigung der Partei. Und schauen Sie, ich komme ursprünglich aus dem Rheinland. Da gibt es Kreisverbände, die sind deutlich größer in der Mitgliederanzahl als die Werteunion in ganz Deutschland. Und da macht auch nicht jeder einzelne Kreisverband das, was er will und kocht sein eigenes Süppchen. Bedeutet also, wir brauchen jetzt wirklich Zusammenhalt in der Partei und müssen gemeinsam stehen, denn sonst werden wir am Ende alle verlieren, egal in welcher Richtung wir uns da definieren.
Reaktion von Eva Keldenich, Geschäftsführerin der Junggruppe der CDU-CSU, auf die Rücktrittsankündigung von Annegret Kramp-Karrenbauer. Und jetzt spulen wir noch mal ganz kurz zurück, und zwar in den Dezember 2018, kurz nach der Wahl von Annegret Kramp-Karrenbauer zur CDU-Parteichefin.
Man hat immer gehofft, dass nach Merkel es dann einen Wandel gibt in der Partei. Und es hat sich aber gezeigt im Parteitag, dass dieser Wandel ausbleiben wird. Ich bin einfach nur maßlos enttäuscht.
Und das ist Diego Fasnacht, Ende 20, CDU-Mitglied und im Bundesvorstand der Werteunion. Vor 2 Jahren ist er schwer enttäuscht gewesen, dass sich sein Favorit Friedrich Merz nicht durchsetzen konnte bei dieser Wahl zum Parteivorsitz. Herr Fasnacht, bei der Wahl von Kramp-Karrenbauer zur neuen Parteivorsitzenden waren Sie geschockt. Sie haben sogar überlegt, aus der Partei auszutreten. Das heißt, heute ist ein Tag der Freude für Sie?
Ich zoll zunächst einmal Annegret Kramp-Karrenbauer Respekt für die Entscheidung, die sie heute für die Partei getroffen hat. Und ich glaube, dass diese Entscheidung gibt der CDU nun die Möglichkeit, wichtige Schritte zu gehen, damit wir inhaltlichen und personellen Wandel in der Partei schaffen können, sodass die CDU zu alter Stärke wieder zurückfinden kann.
Trotzdem nochmal, haben Sie sich auch ein bisschen gefreut, weil Ihr eigentlicher Favorit damals zum Parteivorsitz wäre ja Friedrich Merz gewesen.
Ich glaube, dass Friedrich Merz ein hervorragender Vorsitzender sein könnte, auf jeden Fall. Ich habe mir damals Friedrich Merz gewünscht. Allerdings in der CDU ist keine Lage, in der man sich jetzt besonders freut. Man hat so viele Aufgaben vor sich und vielleicht bietet jetzt die Situation eine Chance. Da vielleicht freue ich mich über diese Chance, ja.
Unter Angela Merkel ist Ihnen die CDU ja zu weit nach links gerückt. Wohin sollte die Partei Ihrer Meinung denn hinsteuern? In welche Richtung?
Die CDU sollte ganz klar eine Politik für die bürgerliche Mitte in unserer Gesellschaft machen. Das heißt, sie sollte eine klare Haltung einnehmen, was die Entlastung der Mittelschicht von Steuern und Abgaben angeht. Es kann nicht sein, dass Deutschland mittlerweile nach Belgien das Land ist mit den höchsten Steuern und Abgaben auf der ganzen Welt. Die CDU sollte beim Thema Migration den Kurs von dem Kanzler Kurz aus Österreich, der mittlerweile ja auch in Österreich von den Grünen unterstützt wird, übernehmen. Und mit den beiden Themen könnte man schon einen guten Schritt machen für den inhaltlichen Wandel. Allerdings gibt es natürlich auch viele andere Themenfelder, die wichtig sind.
Bürgerlicher Mitte ist natürlich auch mittlerweile ein viel strapaziertes Wort. Bürgerlicher Mitte, von der hat Kemmerich auch gesprochen, als er sich eben mithilfe der AfD zum Ministerpräsidenten in Thüringen hat wählen lassen. Trifft es bürgerliche Mitte aus Ihrer Sicht tatsächlich?
Also bürgerliche Mitte ist für mich der Begriff, den traditionell die CDU verwendet hat. Helmut Kohl hat immer von der bürgerlichen Mitte als Orientierung der CDU gesprochen. Und das heißt, dass man sich nicht links anbietet, sondern halt das komplette bürgerliche Lager erreichen will. Und das hat Helmut Kohl immer erfolgreich gemacht. Also eine solche Politik wünsche ich mir.
Herr Fasnacht, lassen Sie uns noch mal reinhören in das, was Annegret Kramp-Karrenbauer heute Nachmittag gesagt hat auf ihrer Pressekonferenz.
Mitglieder der Werteunion, dass wenn die davon reden, dass es Gemeinsamkeiten mit der AfD gibt, sie sich damit eben auch von den Beschlüssen der CDU entfernen. Und deswegen ist das die Frage, die jeder Einzelne, der meint, der muss sich bei der Werteunion engagieren, die sich jeder Einzelne stellen muss, ob er damit auch Mitglied bei der CDU bleiben kann.
Herr Fasnacht, Sie sind jetzt im Bundesvorstand der Werteunion. Sind Sie in der falschen Partei oder ist es Annegret Kramp-Karrenbauer?
Ich bin nicht in der falschen Partei, aber die Thematik trifft ja auch so nicht zu. Die Werteunion fordert keine Koalition mit der AfD, hat sie noch nie. Um das mal klar und deutlich zu sagen, wir haben das noch nie getan und alles, jedes Mal, wenn das behauptet wird, wird die Unwahrheit verbreitet. Das hat die Werteunion noch nie getan.
Aber wenn ich kurz korrigieren darf, zumindest schließen Sie nicht grundsätzlich eine Zusammenarbeit mit der AfD aus. Das hat die Werteunion für sich so festgelegt.
Wir sagen ganz klar, solange in der AfD Rassisten dabei sind, solange in der AfD Menschen sind, die Extremisten sind, schließen wir eine Koalition mit der AfD natürlich aus. Falls die AfD sich allerdings komplett anders orientieren sollte, wo es momentan nicht danach aussieht, dann würde sich die Frage natürlich anders stellen. Aber solange jemand wie der Herr Kalbitz oder der Herr Höcke den Ton angibt, kann ich mir nicht vorstellen, dass die CDU eine Koalition mit der AfD macht.
Und mit der Aussage von Annegret Kramp-Karrenbauer zur Werteunion, was löst das denn aus in Ihnen? Also macht sie das wütend? Betrifft sie das in irgendeiner Art und Weise oder ist das etwas, was sie gar nicht tangiert?
Ich verstehe halt nicht diese Wahrnehmung, die da teilweise vorherrscht. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass man mit dieser Thematisierung auf die AfD davon ablenken will, dass man sich mit den Inhalten beschäftigt. Wir sind eigentlich eine basisdemokratische Organisation, die sehr stark die Inhalte nach vorne stellt und sehr viele inhaltliche Anträge stellt und inhaltliche Forderungen hat. Ich würde mir wünschen, dass man statt sich immer wieder mit der AfD zu beschäftigen, sich mal mit den Inhalten der Werteunion beschäftigt. Und was wir fordern, ist in vielerlei Hinsicht einfach das, was die CDU traditionell immer vertreten hat und nichts anderes.
Reaktion von Diego Fasnacht auf den Rückzug von Annegret Kramp-Karrenbauer. Fasnacht ist CDU-Mitglied und im Bundesvorstand der Werteunion.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wer andere Menschen diskriminiert wegen ihrer sexuellen Orientierung, der macht sich strafbar. So haben Schweizerinnen und Schweizer entschieden in einer Volksabstimmung. 63% der Bevölkerung sind dafür. Sie haben sich in einem Referendum für eine entsprechende Gesetzesänderung ausgesprochen. Keine Diskriminierung mehr aufgrund der sexuellen Orientierung. Rahel Klein aus unserem Deutschlandfunk-Nova-Team im Netz hat ja viele Reaktionen gegeben. So, das Motto war, wie? Das war noch gar nicht verboten. Wie ist denn die Gesetzeslage bisher gewesen in der Schweiz?
Ja, also bisher schützt das Strafrecht in der Schweiz nur vor Diskriminierung und Hetze wegen der Zugehörigkeit zu einer Religion oder Ethnie, aber eben nicht, weil du zum Beispiel homo- oder bisexuell bist. Und das soll sich jetzt eben ändern. Dann drohen bis zu 3 Jahren Haft, wenn Homosexuelle in der Öffentlichkeit diskriminiert werden oder wenn zum Hass gegen sie aufgestachelt wird. Also wenn du zum Beispiel in ein Restaurant oder in ein Schwimmbad nicht reingelassen wirst, weil du eine bestimmte sexuelle Orientierung hast, das ist bald ganz klar eine Straftat.
Wie ist das denn in der Schweiz aufgenommen worden? Also 63% ist ja jetzt schon eine ordentliche Mehrheit.
Ja, das Ergebnis wurde in vielen Teilen wirklich als Bekenntnis zu einer toleranten und offenen Schweiz gefeiert und auch als Ausdruck von einer veränderten Wertorientierung. Aber es gab vor allem in ländlichen Gegenden auch deutlich niedrigere Zustimmungswerte bis hin auch zur Ablehnung dieser Änderung. Die Schweizerische Volkspartei, die ja auch die meisten Sitze im Parlament hat und auch sehr konservative Kreise, hatten diese Gesetzesänderung im Vorfeld abgelehnt. Die hatten gesagt, dass diese neue Regelung die Meinungsfreiheit einschränken und Zensur befördern würde und dass Diskriminierung und Hass generell ja auch jetzt schon verboten seien. Das sah aber ja der Großteil der Bevölkerung offenbar anders und daher jetzt dann dieses dann doch deutliche Ergebnis.
Wie sieht es denn bei uns in Deutschland aus? Wie ist die Gesetzeslage da?
Also man kann sagen, dass uns die Schweiz da schon jetzt ein Stück voraus ist mit dieser Änderung. Zwar ist es in Deutschland auch bisher so, dass das Bundesverfassungsgericht in seiner Rechtsprechung die sexuelle Orientierung faktisch mit einbezieht, wenn es um Diskriminierung geht. Das heißt, der Staat darf laut der Rechtsprechung niemanden wegen seiner sexuellen Orientierung Regierung benachteiligen. Aber als Wortlaut im Grundgesetz steht es bisher nicht. Da steht es unter Artikel 3 bisher nur, niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Rasse, Sprache, Heimat, Herkunft, seines Glaubens, religiösen oder politischen Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden und niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden. Sexuelle Orientierung wird da aktuell noch nicht aufgeführt.
Gibt es denn da Optionen oder Anstalten, das zu ändern?
Ja, vor allem Grüne, FDP und Linke wollen Artikel 3 um den Zusatz der sexuellen Identität ergänzen.
Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, genau das ins Grundgesetz zu schreiben, was man auch meint. Nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig.
Ja, das sagt Ulle Schaus, die ist Bundestagsabgeordnete für die Grünen und sie sagt eben auch,
weil es auch wichtig ist, wirklich die grundgesetzlichen Rechte von der sexuellen Identität hier festzuschreiben, weil es dann auch keine Interpretation mehr darüber geben kann, sind diese Rechte nicht geschützt aufgrund der sexuellen Identität. Denn die Befürchtung ist eben auch, dass sich möglicherweise auch nochmal Debatten rückwärts entwickeln. Und da muss, glaube ich, auch eine konservativere Haltung trotzdem Klartext beziehen, was bei Menschen mit Behinderung ja auch passiert ist.
Ja, also dass Menschen mit Behinderung vor Diskriminierung geschützt werden, da gab es auch lange Debatten drüber. Das wurde in den 90ern dann aber eben ganz explizit auch mit aufgenommen.
Was würde sich denn konkret ändern, wenn Artikel 3 um die sexuelle Identität erweitert werden würde?
Darüber habe ich auch mit Maria Versig gesprochen, die ist Präsidentin des Juristinnenbundes und die sagt, es wäre natürlich ein ganz starkes Signal gegen eine strukturelle Benachteiligung von Menschen wegen ihrer sexuellen Identität.
Es ist wichtig, sich das bewusst zu machen und es ist eine Anerkennung auch, das wirklich auch in das Grundgesetz aufzunehmen und es ist eine Versicherung für die Zukunft. Wir können nicht wissen, welche reaktionären Kräfte noch Auftrieb nehmen und eine konkrete verfassungsrechtliche Verankerung ist immer mehr wert als nur ein faktisches Diskriminierungsverbot aufgrund der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts.
Ja, da geht es also wirklich darum, festzuschreiben, dass die Menschenwürde über allem steht und dass das auch in allen gesellschaftlichen Bereichen gelebt wird, sagt Maria Versig. Und wenn man sich mal die polizeilich erfassten Delikte gegen LGBTQ-Menschen anguckt, dann kann man ganz deutlich sehen, dass die in den letzten Jahren deutlich angestiegen sind.
Woran scheitert das denn bisher in Deutschland?
Also für eine Grundgesetzänderung brauchst du ja eine Zweidrittelmehrheit und da fehlten bisher vor allem aus der AfD und auch aus der Union Stimmen. Letztes Jahr hat der stellvertretende Vorsitzende der CDU-CSU-Bundestagsfraktion, Johannes Frei, gesagt, dass die Rechte von LGBTQ-Menschen auch so schon ausreichend geschützt seien durch Artikel 3 und dass mit einer Gesetzesänderung die Gefahr bestehe, dass weitere Gruppen in diesen Katalog von Merkmalen mit aufgenommen werden sollen und das wiederum berge die Gefahr, dass das Grundgesetz unnötig aufgebläht werde. Es gibt da aber eine Debatte, auch innerhalb der Union, das sieht längst nicht jeder so. Ich habe heute Jan-Marco Luzak, der ist ebenfalls CDU-Abgeordneter im Bundestag, den habe ich angefragt und der hat mir in einem Statement nochmal gesagt, dass er ganz klar dafür wäre, dass der Schutz der sexuellen Identität im Wortlaut auch wirklich ins Grundgesetz mit aufgenommen würde. Also da gibt es wirklich eine Debatte und auch Ulle Schaus von den Grünen, die ist optimistisch, dass es in absehbarer Zukunft eine Mehrheit für so eine Gesetzesänderung geben wird.
In der Schweiz wird es künftig verboten, sein, Menschen wegen ihrer sexuellen Orientierung zu diskriminieren. Die Infos dazu und wie die Rechtslage in Deutschland ist, das hat euch Rahel Klein erklärt.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Sieh's doch als Chance, wenn es nicht geklappt hat, wenn du gescheitert bist. Da steckt auch immer was Positives drin. Ganz ehrlich, solche Erweckungssprüche gehen mir immer tierisch auf den Senkel. Also ich meine, will man das hören, wenn man es gerade nicht geschafft hat? Ich glaube nicht. Also stellt euch mal vor, das würde jemand heute zu Annegret Kramp-Karrenbauer sagen. Hör mal, keine Kanzlerkandidatin, keine CDU-Vorsitzende mehr. Sieh's als Chance. Kommt vielleicht nicht so gut an, ne? Trotzdem ist da was Wahres dran. Also, dass man eben aus dem Scheitern auch was lernen kann. Oder was meint ihr?
Ich finde, Scheitern ist immer eine Chance. Scheitern zeigt einem einfach, wer man ist, würde ich sagen.
Wenn man am Ende dann sozusagen immer im Jetzt sagt, ich bin in der Vergangenheit gescheitert, aber jetzt, wie es ist, ist es doch gut. Dann hat man ja eigentlich alles richtig gemacht.
Sagt sich so leicht, ist es aber nicht, wenn man mittendrin steckt in der eigenen Krise. Vor dem Scherbenhaufen sitzt, der mal ein erfolgreiches Unternehmen oder eine schöne Beziehung war. Scheitern ist einfach immer erstmal ziemlich schmerzvoll. Aber diesen Schmerz zuzulassen und da durchzugehen, das lohnt sich, sagt Business Coach und Expertin für Neuanfänge Kerstin Gernig.
Das ist ein bisschen wie bei einem kleinen Kind, was laufen lernt. Das ist ja auch nicht so, dass es aufsteht und dann losmarschiert, sondern aufstehen, hinfallen, aufstehen, hinfallen, aufstehen. hinfallen. Und das Faszinierende bei dem Scheitern ist ja, Menschen, die gescheitert sind, sind ja Menschen, die etwas gewagt haben. Ambitionierte Ziele zu verfolgen geht überhaupt nur, wenn man den Mut hat, Neuland zu betreten. Das heißt, es scheitern auch nur die Mutigen.
Ich bin an mir gescheitert, also habe ich mich damit auseinandergesetzt, um den wahren Kern davon eigentlich rauszufinden und das einfach umzuwandeln und habe dann Therapie gemacht.
Weiß ich nicht, nimmt sich ja oft auch irgendwie zu viel vor, Sport machen oder wöchentlich die Wohnung putzen, also eher so kleinere Sachen. Muss ich sagen, bin ich auch in der privilegierten Position, dass ich an noch nicht so viel großen Sachen gescheitert bin vielleicht.
Also ich lag schon oft am Boden, aber als Scheitern, nö, hat alles Vor- und Nachteile und man lernt daraus. Wenn man sich damit auseinandersetzt, dann schon.
Und für die richtige Auseinandersetzung sei Ruhe im System erstmal extrem wichtig, sagt die Expertin.
Und das heißt, ein bisschen Abstand zu gewinnen von dem, was passiert ist, um dann wirklich mit wieder klarem Kopf eine Art SWOT-Analyse zu machen, nämlich sich zu überlegen, was ist denn gewesen, was waren die Schwächen, was ist nicht so gelaufen, wie man sich das optimal gewünscht hätte, und sich dann aber eben auch auf seine Stärken zu besinnen, um einen Neuanfang zu machen, und zwar mit dem neuen Wissen, mit den Erfahrungen, die man daraus gesammelt hat.
In Scheitern steckt etymologisch betrachtet das Wort Scheit, also ein klein gehackter Teil eines jetzt kaputten Baumes.
Und diese Baummetapher, die mag ich sehr gern. Und wir haben ja jetzt hier gerade die Tage dieses Sturmtief, wo natürlich auch der ein oder andere Baum geknickt wird. Jetzt kann man sagen, der ist gescheitert. Das Faszinierende in der Natur ist aber, und von der können wir sehr viel lernen, wenn ein Baum durch einen Sturm geknickt wird und die Wurzeln noch nicht komplett ausgerissen sind, treibt der neu aus.
Scheitern als Chance, sofern man sich danach nicht selbst zerfleischt, sondern eine sachliche Analyse wagt, zur Not eben auch mit Expertenhilfe, birgt also großes Potenzial. Das hat doch etwas sehr Beruhigendes. Und natürlich scheitert niemand gern. Alle haben wir Angst davor zu versagen und es zu versauen. Aber wer es schafft, diese Angst in Mut umzuwandeln, ist ganz weit vorne mit dabei. Business Coach Kerstin Gernig zieht das Pareto-Prinzip heran. Die 80-zu-20-Regel ist ein Begriff aus der Wirtschaft, benannt nach dem Ingenieur Wilfredo Pareto, und besagt, dass 80% der Ergebnisse mit 20% des Gesamtaufwandes erreicht werden.
20% der Menschen gestalten diese Welt, 80% der Menschen verwalten diese Welt. 20% der Menschen gehen ungewöhnliche Wege, betreten Neuland, 80% der Menschen bleiben lieber in der Komfortzone. Und insofern ist es fast ein Zeichen von Adelung, wenn man gescheitert ist, weil man nämlich damit zu der kleinen Minorität gehört, die gewagt hat, neue Wege zu gehen, die vor ihnen so noch niemand gegangen ist.
Deutschlandfunk Nova-Reporterin Magdalena Bienert mit einer Lobeshymne aufs Scheitern. Freut euch schon drauf aufs nächste Mal, ne? Wenn es nicht klappt.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Entweder sind sie zu groß oder zu klein oder zu breit, zu schlauchig, zu flach. Auf jeden Fall nicht so wie gewünscht. Es geht um Brüste. Und mit denen sind offenbar viele Frauen unzufrieden. Ein internationales Forschungsteam hat nämlich gut 18.000 Frauen in 40 Ländern befragt, ob sie ihre Brüste mögen. Und 3/4 der befragten Frauen sagen eben, nee, ich bin unzufrieden. Woher das kommt und das kommen kann, habe ich drüber gesprochen mit Paula Irene Willer-Braslawski. Die lehrt an der Uni München Soziologie und Gender Studies. Frau Willer-Braslawski, die ideale Brust, wie soll die denn eigentlich aussehen im Moment?
Ideal. Und deswegen sind wahrscheinlich so viele in echt und faktisch praktisch nicht so zufrieden damit. Und das ist ja das Problem mit Idealen, dass sie halt welche sind und natürlich die Wirklichkeit sich daran bricht. Das andere ist, wenn man das jetzt etwas konkreter fassen wollen würde, würde ich sagen, dann entspricht auch das Ideal der Brust anderen körperlichen Idealen und die sind wesentlich geprägt von Vorstellungen von Kompaktheit, von Festigkeit, von so Geschlossenheit, dass da sozusagen nichts von allein passieren soll, sondern eben so das, was ich skulptural nenne, also wirklich wie so ein Marmorkörper, wie so ein Bildhauerkörper und dann eben auch die Brust entsprechend vielleicht fest und kompakt und stabil. Und mit einer idealen Größe, von der wahrscheinlich niemand genau weiß, was das überhaupt sein soll, diese ideale Größe.
Von welchen Faktoren lassen wir uns denn da beeinflussen? Was spielt da eine Rolle?
naja, jede Menge. Das ist von Medien über auch sehr individuelle, natürlich biografische Sachen, Erziehung, gesellschaftliche Standards. Und ich glaube, für dieses Thema gilt wie für viele andere, die so was mit Frauenkörper zu tun haben, dass es ein ganz starkes Moment gibt von, ja, vielleicht eine Ideologie, eine Vorstellung, dass Weiblichkeit sehr stark behaftet ist mit einem Zu. Also es ist sozusagen am Frauenkörper immer etwas zu groß, zu klein, zu dick, zu dünn, zu schwabbelig, zu fest. Also auf eine Art immer defizitär, immer mit einem Mangel behaftet, den es dann gilt, als gute sozusagen Frau zu überwinden, zu bearbeiten und entsprechend bestimmter Normen zu gestalten.
Es sind ja Frauen in 40 Ländern befragt worden bei dieser Studie. Und die Unzufriedenheit mit den eigenen Brüsten, die lässt sich eigentlich in allen Ländern feststellen. Also das ist bei allen Frauen dann so. Überrascht Sie das?
Also ich kann dazu schlecht was sagen, weil ich die Studie jetzt so nicht kenne und ich wäre vorsichtig, das so zu formulieren. Ich würde annehmen, dass es da doch auch regionenspezifische Unterschiede gibt, wahrscheinlich auch so Klassen- oder Schichtunterschiede. Es sind eben nicht alle Frauen überall sozusagen, haben da die gleiche Haltung. Und ich würde auch nochmal mir gerne die Studie daraufhin anschauen, ob das nicht auch zu tun hat mit einem erwünschten Antwortverhalten. Es gibt schon so einen Effekt, dass insbesondere, wenn man sozusagen Menschen fragt und in diesem Fall vielleicht Frauen zu ihren körperlichen Dasein, dass es dann auch so eine Erwartung vielleicht gibt, wenn man antwortet, zu sagen, ja, ich bin nicht zufrieden oder so. Also so eine Art soziale Erwünschtheit in den Antworten, die eben auch sich vielleicht daraus speisen könnte, dass es sich so irgendwie gehört, sozusagen für viele Frauen oder für eine bestimmte Form von Weiblichkeit zu sagen, nein, ich bin nicht zufrieden.
Trotzdem würde ich gerne nochmal zurückkommen auf diesen Punkt. Also es gibt eine Unzufriedenheit, das lässt sich ja schon sagen. Wie könnten wir denn was daran ändern? Also wie können wir es schaffen, dass wir zufriedener sind mit dem Körper insgesamt, aber wenn wir jetzt über die Brüste sprechen, eben auch mit unseren Brüsten?
Indem wir viel mehr Bilder davon nicht nur generieren und produzieren, sondern wirklich uns alle ermuntern, die auch anzusehen, weil es gibt sie schon, nämlich von der Vielfalt, von der wirklich eigentlich unendlichen Vielfalt von Körperlichkeiten und Körpern, die es für das Frausein oder auch für andere Geschlechtlichkeiten vielleicht gibt. Also kurz, indem wir einfach die Vielfalt wertschätzen von Körpern und eben auch von Brüsten in dem konkreten Fall und eben nicht das immer nur daraufhin abgleichen oder denken von, ist das jetzt einem Ideal oder einer Norm entsprechend, sondern verstehen, dass eigentlich das Normale von Körpern ist eben, dass jeder einzigartig und anders ist und dass es da so viel Variation gibt.
Paula Irene Villa-Braslavski lehrt an der Uni München Soziologie und Gender Studies. Ich habe mit ihr gesprochen über die Unzufriedenheit bei Frauen mit ihren Brüsten. Dazu gibt es eine aktuelle Studie. Und wir wollten gerne in Deutschlandfunk Nova im Update besser verstehen, womit das eigentlich zusammenhängt.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.